Vielen Dank für diesen Lobpreis. Ja, wir haben wirklich unendlich viel Grund, über diesen einmalig guten Gott zu staunen. Er ist stark und mächtig, heilig, heilig, der Ursprung des Lebens. Oder Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Das sind Eigenschaften Gottes, die ihn unvergleichlich machen und über jeden anderen, über alles andere weit erhaben machen. Und diesen Gottes Staunen auszudrücken durch Lobpreis, durch Lieder, durch das Anbeten, ist nicht mal nur angemessen. Das ist das Mindeste eigentlich, was wir Gott widerspiegeln können, ihm diese Ehrfurcht, dieses Staunen wiederum zum Ausdruck zu bringen. Und so ist auch diese Anbetungszeit immer ein ganz zentraler Bestandteil unserer Gottesdienste. Und wenn es nach Gott ginge, ich glaube, wir könnten noch stundenlang singen. Er würde nicht müde werden dabei, unseren Gesang zu hören und sich darüber zu freuen, was seine Kinder an ihm entdeckt haben und an ihm schätzen. Gut, wir haben noch anderes Programm, von daher gibt's ja. Aber Gott würde das bestimmt riesig, riesig freuen. Aber ganz ehrlich, ich selber kenne auch Zeiten, in denen es mir nicht so unbedingt nach Loben zumute ist. Sie vielleicht genauso. Da habe ich so mehr meine Fragen an Gott, wo ich ihn einfach nicht verstehen kann, was er jetzt gerade getan hat oder zu tun gedenkt, warum er nicht irgendwas anderes gemacht hat, was vielleicht viel sinnvoller erscheint, so zumindest mal für meinen Verstand. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott meiner Logik ganz schön im Weg steht. Und das löst Fragen aus und manchmal auch Widerspruch. Nicht nur im Blick auf mein eigenes Leben und meine persönliche Biografie bleiben manche Fragen unbeantwortet, sondern auch im Blick auf sein Reich, auf Gemeindearbeit, auf Missionsarbeit. Da frage ich mich manches Mal, warum es Gott nicht anders macht. Wir hatten während meines Theologiestudiums einen ganz herausragenden Kurs, der nennt sich auch heute noch wohl Missionsstrategie. Da haben wir also mit dem Dozenten Ernst Vatter, der ist in diesem Jahr im Januar 82-jährig verstorben, wir hatten da studiert, wie man bestmöglich vorgehen kann, um die Menschen unserer Zeit so auf der ganzen Welt verteilt mit der guten Nachricht von Jesus erreichen kann. Was für Möglichkeiten es gibt, irgendwo anzuknüpfen. Es war ein ganz geniales Fach. Wir haben es geliebt und haben da auch vieles zeitlos Gültige gelernt bei ihm. Ernst Vatter, ich schätze ihn unwahrscheinlich. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott selber auch diesen Kurs gebraucht hätte. Denn manchmal kommt es mir also geradezu aufreizend unstrategisch vor, widersinnig, was er tut in der Missionsarbeit. Das macht mir manchmal keinen Sinn. Also so strategisch, so logisch, irgendwie macht es für mich keinen Sinn. Es ist manchmal so kontraproduktiv. Warum bremst Gott den Starmissionar Paulus durch einen Engel des Teufels und die damit verbundene Schwachheit aus? Also rein strategisch würde ich sagen, Gott, wenn einer so brennt wie dieser Paulus, dann muss man dem doch die Zügel freigeben, den muss man laufen lassen, der hat's doch drauf. Und du bremst den ein? Gott, das macht für mich keinen Sinn. Warum werden Missionare krank? Das sind doch Leute, die sich völlig Gott hingegeben haben, die auch ihre berufliche Existenz völlig Gott verschrieben haben. Und manchmal werden die auf die Seite genommen und manche sterben vor der Zeit. Gott, das macht keinen Sinn. Wir brauchen doch noch mehr Leute. Das ist unklug, Gott. Das ist strategisch unsinnig. Wir brauchen mehr Leute und wir brauchen fitte Leute. Und da würde ich es Gott gerne erklären. wie wir das damals gelernt haben bei Ernst Vater. Und ich würde ihn gern einladen, setz dich mal neben mich hin, ich bringe dir mal meine alten Aufzeichnungen von Missionsstrategie und wir sprechen das mal gemeinsam durch, lieber Gott. Und ich glaube, er würde sich neben mich hinsetzen. Und ich glaube, er würde zuerst mal sagen, schlag mal deine Bibel auf. Schlag mal auf Richter Kapitel 7. Und er würde mir mit diesem Finger, mit seinem Finger auf diese 8 Verse zeigen. Und würde sagen, jetzt lies mal laut vor, was da aufgeschrieben ist von meiner Strategie. Hör gut zu und lerne. Sag ich, ja Gott, ich lese laut vor. Richter Kapitel 7, die ersten 8 Verse. Jerubbaal, das ist Gideon, und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian, also das sind die Feinde, lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel More. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet haben. Deshalb sagt den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause. Und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Führe sie ans Wasser hinunter. Ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Und noch Vers 8. Da sammelte Gideon die Vorräte und Widerhörner der anderen Krieger ein, schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter befand sich unten im Tal. Soweit unser Text. Ist das irgendwie zu begreifen? Also so nach strategischen Gesichtspunkten, nach militärischen Gesichtspunkten, nach Logik und intellektuell. Wir haben den Gideon ja im Januar und Februar schon ein bisschen kennengelernt, bevor wir unterbrochen haben für unsere Predigtreihe Aufbruch Montag. Da haben wir den Gideon kennengelernt als einen, der ziemlich zurückhaltend war. Und es war für Gott nicht einfach, diesen jungen Mann, den Gideon, zu ermutigen, als Feldherr eine Armee aufzustellen, um den Kampf gegen die übermächtigen Soldaten, Feinde der Midianiter, anzuführen. Schon 7 Jahre lang sind sie jedes Jahr gekommen, diese verbündeten Stämme Midianiter und Amalekiter, und haben das Land verwüstet. Und keiner hat es irgendwie gepackt, denen mal, zumindest mal, sie mal aufzuhalten, Paroli zu bieten, schon gar nicht, ja. Und der Gideon fühlte sich absolut für diese Aufgabe, die Gott ihm jetzt gerade anvertraut hat, nicht gewachsen. Er hat Angst, hat Zweifel. Und dennoch soll Gideon die Führung übernehmen. Da frage ich mich, ist das nicht bereits dein erster strategischer Fehler, Gott? Warum denn den Schwachen, den Zweifelnden, denjenigen, der von sich selber meint, er hat nichts auf der Pfanne, sondern nicht gerade die Besten, gabenorientiert natürlich, die besten und stärksten und die mutigsten und die attraktivsten, die Führungsqualitäten haben, sich vorne einspannen lassen. Und du nimmst den? Wie soll sich denn Gideon durchsetzen können beim Volk, wenn er sich selber schon nichts zutraut? Wie soll er sich durchsetzen können gegen etwaige Konkurrenten, die dann sagen, nein, wir machen es anders? Wie soll Gideon überhaupt mal ein bisschen nur ein Volk hinter sich kriegen? Okay, es gab keine Konkurrenten, ja, weil es schon 7 Jahre in Folge immer ein Debakel gab, haben alle gekniffen, die irgendwo auch nur mal was angeben konnten. Aber wie sollte es Gideon schaffen, das Volk zu motivieren, ihm hinterherzugehen? Es geht um die Existenz. Und wer traut dem Gideon Führungsqualitäten zu, wenn er selber sie schon nicht bei sich entdecken kann? Wer will denn so einem hinterher in den Krieg ziehen und sein Leben aufs Spiel setzen? Aber das Wunder geschieht tatsächlich. 32.000 waffenfähige Männer haben sich eingefunden, die mit Gideon kämpfen wollen. Irgendwie muss sie Gott vom Sinn dieses Einsatzes überzeugt haben. Ich kann es mir anders nicht erklären. Wie so viele Männer wagen wollten, jetzt auf einmal den Kampf anzugehen. Gideon hatte damals nicht diese modernen Kommunikationsmittel. Ja, heute ist es ja einfach. Heute muss man bei Facebook einfach nur angeben, eine Veranstaltung ins Leben rufen und per Klick kann man sich mobilisieren lassen. Ja, und dann ratzfatz, 100.000 Anhänger. Jawohl, wir gehen Gideon hinterher. Oder heute einfach nur eine E-Mail schreiben, wo drunter steht, verbreite sie ein ganzes Adressbuch. Und zut, Massen-E-Mails, Spam-Ordner gefüllt. Wow. Okay. Gideon musste die persönlich überzeugen. Der hat vielleicht Boten ins Land geschickt. Ohne Wahlkampfmanager, ohne Motivationstrainer, ohne Propagandaminister. Gott hat es geschafft, ein zerschlagenes und gedemütigtes Volk hinter seinen Auftrag zu stellen. Es kann nur Gott gewesen sein, der bei 32.000 Männern die Bereitschaft geweckt hat, ihr Leben für die Freiheit des ganzen Volkes einzusetzen. Miteinander. Füreinander. Mit Gott. Für die Freiheit. Sie sind bereit dafür. Für den Herrn. Und für Gideon. Das ist ein großes Wunder. Denn schließlich ist dieser Kampf gegen die Midianiter und Amalekiter geradezu ein Himmelfahrtskommando, wie wir heute sagen. Deren Armee nämlich, so wird es im nächsten Kapitel beschrieben, beläuft sich auf immerhin 135.000 kampferprobte Soldaten. 32.000 gegen 135.000. Das ist ungefähr 1:4. Das ist so fair, wie am Mittwoch Manuel Neuer allein gegen Ronaldo, Özil, Khedira und Iker Casillas im Rückspiel des Halbfinals in der Champions League. Hallo? Geht's noch? 1:4? Das ist strategisch Unsinn, lieber Trainer. Ja, okay, mit Gott auf unserer Seite haben wir so ein bisschen was wie einen Joker. Das ist vielleicht gerade noch so möglich, auch solch ein Ungleichgewicht auszugleichen. Es wird sicher viele Verluste geben, aber vielleicht gelingt es, den Feind wenigstens ein bisschen einzuschüchtern. Es könnte ja eventuell gut ausgehen, wenn Gott nämlich einen guten Tag hat. Dann schaffen wir es vielleicht. So denken die meisten. Gott als Joker. Und darin ähneln sie vielen Christen in unserer heutigen Zeit. Das sind nämlich gute Rechner. Die haben Wir rechnen aus. 137 Gemeindeglieder, FEG Kandern. Und 135.000 Aufgaben. Geht's noch? Okay, aber wenn jeder sich einbringt, dann könnte es gelingen. Und wenn Gott das Vorhaben auch noch segnet, also Joker in Klammern, dann müsste der 1. Maihock irgendwie machbar sein. Und das Jubiläum auch noch. Und dann noch Themenfrühstück und Fußballturnier und Beachvolleyballturnier. Und aber da muss Gott schon sehr gut drauf sein. Miteinander. Füreinander. Wir rechnen mit unseren Möglichkeiten und unserer Kraft. Und was nicht reicht, erbitten wir von Gott so als Sahnehäubchen. Als Bonus. Dein Segen muss das ausgleichen, Gott. Sonst schaffen wir es nicht. Gott wird verantwortlich für den fehlenden Rest. Wenn wir alles geben und Gott diesen Rest ausgleicht, dann kann dieses Projekt gelingen. Dann kann eine Gemeinde wachsen. Dafür beten wir. Okay, ich denke, die meisten haben bei diesen überzeichneten Formulierungen gemerkt, wo der Haken dabei ist. Ja, Gott und Rest und so. Gideon war nicht so clever wie wir. Der hat das Problem in dieser Einstellung noch nicht so schnell erkannt. Deshalb hat es Gott ihm auf eine ganz besondere Weise beigebracht. Wir würden das heute bezeichnen als eine erlebnispädagogische Maßnahme. Gott hat das damals besonders gut hingekriegt. Er sagt nämlich zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten und sie selber auf die Schulter klopfen, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten am 1. Mai damals im Connection Maihock. Gott macht bei diesem Rechenspiel nicht mit. Niemand soll nach dieser gewonnenen Schlacht behaupten, dass es an ihnen lag, dass die Feinde besiegt wurden. Gott will bei diesem oder bei einem Erfolg überhaupt, Gott will bei einem Erfolg nicht nur ein Zugeständnis oder den Dank, dass er geholfen hat jetzt. Gott ist nämlich nicht nur Lückenbüßer. Gott ist nicht nur Helfer oder Segner, sondern er ist Hauptakteur oder er spielt nicht mit. Hauptakteur. Das heißt doch überspitzt. Nicht Gott hat uns geholfen, dass das Themenfrühstück so genial gelungen ist. Dafür sind wir ihm dankbar. Sondern er hat das Themenfrühstück einmal mehr genial hingekriegt und wir durften ihm dabei sogar helfen mit unserem Beitrag. Wer ist der Hauptakteur? Er hat es hingekriegt. Ihm gehört die ganze Ehre. Unsere Ehre ist lediglich, dass er uns dabei haben wollte, bei dem, was er getan hat. Er hat uns brauchen können bei seinem Tun. Was für eine Ehre. Er hat uns brauchen können. Gott legt Wert darauf, dass es alle erfahren, dass er der Hauptakteur ist. Er ist der Sieg. Er hat alles vollbracht. Er ist der Anfänger und Vollender. Er ist das Alpha und Omega. Und das will er Gideon beibringen. Und so dezimiert Gott die Armee, die eh schon gering genug ist, 1:4 im Verhältnis. Er dezimiert sie noch einmal um 22.000 Mann. Er sagt, diejenigen, die ängstlich sind angesichts dieser ungleichen Kräfteverhältnisse und ziemlich aussichtslosen Mission, die sollen doch einfach wieder umkehren. Gott will auf ihren Beitrag verzichten. Er ist nicht auf sie angewiesen. Das wird jetzt deutlich. Aber das verändert natürlich gleichzeitig die Lage für die Verbliebenen erheblich. Das Verhältnis der Kräfte wird dadurch ja noch schlechter für diejenigen, die sich bis jetzt noch getraut haben. Denn jetzt heißt es ja 10.000 Verbliebene gegen 135.000. Das ist das Verhältnis von 1 zu 13,5. Das entspricht am kommenden Mittwoch Manuel Neuer allein gegen die ganze Realmannschaft und noch zusätzlich 3 Auswechselspieler. Und dabei geht es bei Gideon nicht nur um einen Pokal, den man am Ende vielleicht küssen darf oder auch nicht. Es geht bei ihm um Leben und Tod. Es geht bei ihm um die Existenz seines Volkes. Und da sieht es auf einmal sehr, sehr schlecht aus. Bei 1 zu 13,5. Gott, du brauchst Nachhilfe in Missionsstrategie. Und Gott treibt es dagegen noch weiter auf die Spitze. Er dünnt die Streitkräfte noch ein weiteres Mal aus. Er sagt, die Art und Weise, wie sie an der Quelle Harod unten ihren Durst löschen, soll darüber entscheiden, wen Gott bei seinem Triumph dabei haben will. Ja, ich möchte jetzt gar nicht versuchen, dieses Trinken der Quelle da allegorisch zu deuten. Da kommt bei allegorischen Auslegungen viel zu häufig nur Müll raus. Er hätte alles machen können. Er hätte auch die mit den blonden Locken nehmen können. Wären auch 300 gewesen. Oder die mit den Hühneraugen. Wäre alles das Gleiche rausgekommen. Also das Trinken war es nicht der Punkt. Entscheidend ist, dass es für jeden deutlich wird, auf wen es beim Kämpfen ankommt. Wem der Sieg zu verdanken ist. Gott selber ist der Hauptakteur. Darauf legt er Wert. Und wir dürfen ihm helfen dabei. Wir dürfen die Posaune blasen, wenn Gott kämpft. Gott selber erringt den Sieg und überlässt es uns, dafür Lärm zu machen. So ist es auch heute noch Gott selber, der eine Gemeinde wachsen lässt. Und wir dürfen dabei mitmachen. Gott selber weckt den Glauben der Menschen. Und wir dürfen dabei dem einen oder anderen auch behilflich sein. Gott selber verändert die Herzen der Menschen und gibt uns manchmal dafür die richtigen Worte. Aber sollten wir uns darauf etwas einbilden? Gerade die eifrigen und begabten Mitarbeiter neigen oft dazu, ihren Beitrag zu überschätzen. Oh Mann, und das entdecke ich bei mir. Genau diesen Punkt. Den eigenen Beitrag überschätzen. Und das muss uns Gott beibringen erstmal. Dass nicht wir die Hauptakteure sind. Und dabei ist Gott sehr kreativ und auch sehr persönlich, sehr individuell, wenn er dieses falsche Denken korrigieren möchte. Bei Gideon damals hat er das so bewirkt, dass er die Armee auf 300 Mann zusammenschrumpfen lässt. Das macht auf einen israelitischen Kämpfer 450 Gegner. Das entspricht ungefähr am Mittwoch einem Manuel Neuer gegen die gesamte spanische erste Liga. Primera División. Gegen Neuer. Ich glaube, jetzt kriegt er was zu tun in seinem Kasten. Ne? Genau auf diese Weise kommt Gott aber diesem doppelten Ziel näher. Er schafft es. Er kann einerseits Israels Feinde besiegen, Punkt 1, und zweitens jedem Israeli deutlich machen, wer der Hauptakteur ist, wem dieser Sieg denn zu verdanken ist. Und er kriegt von jedem die Ehre. Weil keiner auf sich was einbilden kann. Alle wissen, das verdanken wir nur dem einmaligen Gott, von dem wir gesungen haben, du bist größer und du bist stärker. Wir dürfen mithelfen. Bei Paulus damals hat er diese beiden Ziele erreicht durch diesen Pfahl, an dem der angebunden wurde und die Schläge des Engels, des Teufels. Einer Gemeinde kann Gott das zeigen, indem er ihr zum Beispiel schwere Probleme zu bewältigen gibt, wo sie merken, oh, wir packen es gar nicht mehr. Wir schaffen es nicht. Ein Mangel an Geld. Ein Mangel an Mitarbeiter. Oder persönliche Nöte in den Reihen der Gemeinde. Oder auch durch Konflikte. Oder liebloses Verhalten. Gott, guck mal unseren Haufen an, wie zerstritten wir sind. Und trotzdem schenkst du, dass Menschen zum Glauben kommen. Und trotzdem schickst du uns mit dem Evangelium auf die Straßen und Gassen in Kanan. Wenn jemand zum Glauben kommt, sind es doch nicht wir. Manchmal macht er das durch Christenverfolgung. Dass der Druck von außen so zunimmt, dass gar keine großen Möglichkeiten mehr bestehen. Und trotzdem wächst Gemeinde. Gott, du bist größer. Die Reaktion der Gemeinde auf diese Herausforderung, auf diese unüberwindlichen Probleme zeigt, ob sie diese Lektion verstanden hat. Lässt sie sich in ihrem Auftrag hindern oder geht sie voran? Oh Gott, uns als Gemeinde bläst der Wind ins Gesicht, Christenverfolgung und die Korane, die verteilt werden. Oh Gott, wir sind so in die Ecke gedrängt, wir können gar nicht mehr groß. Oder sagt die Gemeinde, Gott, du bist größer, du bist stärker, jetzt erst recht. Oh Gott, wir sind so im Konflikt, wir können unmöglich einladen. Oder sagt die Gemeinde, Gott, du bist der Hauptakteur, jetzt erst recht. Denn auf dich kommt's an, du bist der König. Die Reaktion der Gemeinde zeigt, ob sie das verstanden hat, dass es allein um Gottes Ehre geht und nicht um selber gut dazustehen. Er ist es, der die Arbeit macht und wir dürfen ihm mithelfen. Kleines Beispiel. Mein Opa war Landwirt von Beruf. Er hatte einen kleinen Ein-Mann-Betrieb und das war für uns als Kinder köstlich, bei ihm dann die Ferien zu verbringen. Immer wieder so als kleine Kinder durften wir bei ihm sein. Und ich werde es nie vergessen. Mein Opa ist schon viele Jahre gestorben. Ich werde es aber nie vergessen, wie ich als kleiner 5- oder 6-jähriger Steppke mit ihm Traktor fahren konnte. Ich habe einen Traktor, Hanomag. Das steht heute im Museum. Ja, damals war das Hanomag. Er hat mich auf den Sitz gesetzt, also vielmehr, er hat mich zwischen seinen Beinen eingeklemmt. Er saß hinter auf dem Sitz, hat mich eingeklemmt. Die Füße haben nicht runtergereicht aufs Gas, das war sein Glück, ja. Aber ich hatte beide Hände am Lenkrad. Und ab und zu gab es mal eine Kurve. Und ich durfte kräftig mitrudern. Ich habe Traktor gefahren. Hanomag. Ey, was war das tolles Gefühl? Okay. Ich weiß, wer gelenkt hat und ich weiß, wer Gas und Kupplung und so bedient hat. Aber ich durfte mitmachen. Mein Ding war nicht entscheidend. Mein Opa hat es auch ohne mich manchmal hingekriegt. Das ist meine Haltung. Danke, dass ich Trecker fahren darf, Gott. Und du am Lenkrad bist und du am Gas und du auf der Bremse. Gott, du bist größer, du bist stärker. Und ich darf die Hände auf dem Lenkrad haben. Tja, es geht um das Vertrauen. Damals bei Gideon, in dieser nach menschlichen und militärstrategischen so widersinnigen Schrumpfaktion auf nur 300 Hansel, wird deutlich, wie wir mit solchen Zeiten der Herausforderung, der Überforderung umgehen sollen. Gott lässt es den Gideon erfahren. Und die 300 mit ihm, die haben es kapiert. Sie haben sich voller Vertrauen Gott und seinem Auftrag, gegen die Feinde zu kämpfen, hingegeben. Sie haben die Waffen gewählt, die Gott ihnen vorgegeben hat. Im Gehorsam, dass Gott das schon richtig weiß. Und Gott hat ihnen die Waffen gesagt. Eine Posaune, also ein Blasinstrument, ein Widerhorn, eine Fackel und einen Tonkrug. Hat das eine Logik? 300 gegen 135.000 mit Posaunen? Ja, was sollen die denn blasen? Dass die Platz sind da unten. Nein, sie machen es trotzdem. Auf völlig verlorenem Posten. Miteinander, füreinander. Sie machen sich auf den Weg, das Lager der Feinde zu umzingeln. Miteinander, füreinander gehen die voran. 300, die völlig überfordert sind. Sie legen ihr ganzes Leben, ihre Existenz, alles, was sie sind und haben, in Gottes Hand. Und wagen es dann geschlossen, das zu tun, was Gott ihnen geboten hat. Sie streiten nicht erst und diskutieren groß über einen Schlachtplan, wie man es anstellen könnte. Sie gehen einfach Gott hinterher. Sie entmutigen sich auch nicht gegenseitig mit ihren großen Bedenken, die sie haben, über die Entwicklung der Gemeinde. Oh. Ihre eigenen Erkenntnisse, ihre eigenen Einsichten treten zurück hinter dem Auftrag Gottes. Das eint sie. Der Auftrag macht das Miteinander zum Füreinander und umgekehrt. Gott hat sie selber als 300 Mann zusammengestellt. Und für ihn möchten sie jetzt alles einsetzen. Sie möchten ihr Bestes geben für diesen Gott. Sie bleiben nicht an diesem Mangel kleben, den Gott selber erzeugt hat. Oh, hätten wir doch mehr Geld und mehr Soldaten und mehr Schwerter und Panzer und... Ne? Das hat Gott so gewollt. Sie legen sich selber das Wenige in seine Hände. Das kennen wir, das Motiv. 5 Brote und 2 Fische in die Hände von Jesus. Und so legen sie sich als 300 Mann in Gottes Hände. Er soll es tun können. Ihn möchten sie ehren. Mit allem tun. Mit ihrer Einstellung, ihren Gesprächen, ihrem Verhalten. Und wenn es so sein soll, dann auch mit ihrem Tod. Es geht um Gott. Er ist der Hauptakteur. Es geht um seine Ehre und darum, ihm zu vertrauen, um den sich letztlich alles dreht. Und ihnen als 300 Mann ist es genug, Ehre genug, dass Gott sie gebrauchen kann. Als kleine Truppe. Zwischen seinen Beinen eingeklemmt. Die Hand am Lenkrad. Das reicht. Wenn wir uns als Gemeinde dieses Jubiläumsmotto gegeben haben, miteinander, füreinander, dann geschieht es genau auf dieser Grundlage. Es geht dabei nicht um uns selber, sondern um unseren Herrn. Miteinander, füreinander verfolgen wir mit dem, was wir einbringen können, seinen Auftrag in unserer Gemeinde. Was sollen wir uns dadurch Streitereien um verschiedene Erkenntnisse oder Einsichten des Lebens gegenseitig schwer machen? Macht doch keinen Sinn. Was sollen wir Gottes Wirken in unsere menschlich erzeugte Dogmatik hineinpressen? Gott ist nicht dogmatisch. Dogmatik ist menschengemacht. Warum sollen wir darauf bestehen, dass es in unserer Gemeinde so laufen muss, wie wir uns das ausgerechnet vorstellen und zurechtgelegt haben? Warum sollen wir uns gegenüber anderen Meinungen durchsetzen müssen, Recht haben müssen? Warum üben wir Druck aus und drohen mit Verweigerung oder Austritt, wenn es nicht so läuft, wie wir das haben wollen? Darum geht es doch alles nicht. Gott lässt großzügig 31.700 Mann zurück. Er verzichtet auf sie, um ihnen zu zeigen, dass es so nicht geht, wie wir uns das vorstellen. Dass Gott nicht an unsere strategischen Überlegungen gebunden ist. Punkt. Er braucht nicht unsere Missionsstrategie. Er lässt einen Paulus in Schwachheit, um zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Er ist es. Und ich weiß, dass auch wir als Gemeinde einen großen Auftrag vor uns haben. Und da hat uns Gott sehr vieles aufs Herz gelegt, allein in diesem Frühjahr, in dem wir Gottes Auftrag erkannt haben. Die vielen Listen im Foyer und im Eingangsbereich drücken das deutlich aus. Wir haben viel vor uns und ich weiß, wir haben nicht mal 300 Mann. Und wir haben auch nur 2 Posaunen. Wer soll das alles bewältigen? Aber ich habe mich dafür entschieden, bei denen dabei zu sein, die alles in Gottes Hände legen, um meinen Einsatz nicht zu verpassen. Und ich weiß es, dieser Einsatz wird nicht heldenhaft sein, sondern eher von großer Schwachheit gezeichnet. Aber es ist mir Ehre genug, dass Gott mich gebrauchen möchte, dass seine Ehre vergrößert wird. Es ist mir Ehre genug, dass Gott mich zwischen seine Beine einklemmt. Auf ihn allein kommt es an. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er lädt dich heute ein, allein seine Ehre zu suchen. Reih dich ein. Miteinander. Füreinander. Vorwärts zu gehen, als Gemeinde, die Jesus so zusammengestellt hat, die Jesus so geprägt hat. Auf ihn allein kommt es heute an. Er allein ist Hauptakteur. Lasst uns beten. Bitte behalten Sie Platz. Jesus, wir neigen dazu, dich zu unterschätzen und reduzieren dich oft auf das, was wir nicht mehr schaffen. Du sollst Lückenbüßer sein. Wir sagen das anders, aber im Prinzip meinen wir so, dass es zuerst um uns geht. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass du bei uns den Schalter umlegst. Dass wir das auch verstehen, wie du es dem Gideon beigebracht hast, dass es um deine Ehre geht, dass jeder in Kandern und in unserer Umgebung merkt, dass du der Hauptakteur bei uns bist, dass du uns gebrauchen möchtest, oh, mit allen Fehlern, die wir haben, mit manchen Konflikten, die wir haben, mit mancher Unvollkommenheit und mit mancher Sünde und mit manchen verschiedenen Vorstellungen. Jesus, du möchtest uns gebrauchen. Und ich danke dir dafür. Es ist eine große Ehre, wenn du als der Größte, als der Stärkste, als der Urheber des Lebens uns zutraust, die Hand auf das Lenkrad zu legen. Danke. Du bist ein unendlich gnädiger Gott. Lass unser Leben zu deiner Ehre gestaltet sein. Lass unser Tun dazu dienen, dass deine Ehre vergrößert wird. Lass unsere Gemeinde dazu dienen, dass du groß gemacht wirst, auch bei dem, was wir vor uns haben. Bewahr uns davor, auch ängstlich und verzagt zurückzubleiben, sondern lass uns bei diesen 300 sein, die alles in deine Hand legen, dass du mit ihnen machen kannst, was du willst. Unser Leben gehört dir, dass du geehrt wirst, Herr. Amen.